das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Romy Hiller.
Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich. Willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
In Crans-Montana ist die Trauer groß und auch weit darüber hinaus. Nach dem Tod von mindestens 40 meist jungen Menschen, die hier bei der Brandkatastrophe in der Silvesternacht ums Leben gekommen sind, aber auch fast 48 Stunden später konnten noch nicht alle Opfer identifiziert werden. Auch bei vielen der zum Teil Schwerstverletzten ist weiter unklar, ob sie überleben. Bei der Suche nach der Ursache für das verheerende Feuer ist man einen Schritt weiter. Immer mehr spricht dafür, dass sogenannte Partyfontänen den Brand ausgelöst haben. Aus Crans-Montana, Stefanie Dott und Paula Kersten.
Die Anteilnahme reißt nicht ab, im Gegenteil. Bis in den Abend hinein kommen Menschen, um ihr Beileid ein paar Meter entfernt von der Bale Constellation zu bekunden und um nicht allein zu sein mit ihrem Schmerz. Wir haben Bekannte, die in der Bar waren. Ich kenne jemanden, der noch vermisst wird. Ein Bekannter hat auch Verbrennungen erlitten. Ich weiß nicht, wie schwer. Wir wissen aber, dass er im Krankenhaus ist. Es sind viele Menschen in unserem Alter. Das tut uns weh. Es könnten unsere kleinen Brüder und Schwestern sein. Es ist uns wichtig, hierher zu kommen und diesen Menschen zu gedenken. Viele Angehörige und Freunde suchen noch nach Vermissten. Es könnte noch Tage dauern, die Identität der verbrannten Toten und einiger Schwerverletzter festzustellen. Laurent hätte eigentlich mit seinen Freunden feiern sollen, ist aber zu Hause geblieben. Jetzt sucht er den 16-jährigen Pablo. Ich bin leer, müde, ich schlafe nicht. Ich will einfach nur wissen, wo meine Freunde sind. Es wird die Zeit dauern, die es braucht, aber es wird lang sein. Um 2:30 in der Silvesternacht bricht in der beliebten Bar das Feuer aus. Mindestens 40 Menschen kommen ums Leben, darunter vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Dieses Bild soll den Ausbruch des Feuers im Keller der Bar zeigen. Kurz danach kam es offenbar zu einem sogenannten Flashover, einer Durchzündung mit Temperaturen über 1000 Grad. Vielen blieb keine Möglichkeit zu fliehen.
En effet, tout laisse à penser que le feu.
Es deutet alles darauf hin, dass das Feuer von Tischfeuerwerk ausgegangen ist, von Sprühfontänen, die auf Champagnerflaschen aufgesetzt wurden, die der Decke zu nahe gekommen sind. Die Ermittlungen dauern an, auch eine strafrechtliche Untersuchung wurde eingeleitet. Nur ein kurzer Gehweg trennt den Ort der Brandkatastrophe von dem idyllischen Skigebiet, für das Crans-Montana eigentlich bekannt ist. Die Pisten sind leerer als üblich, die Brandkatastrophe überschattet alles. Jetzt Ski zu fahren, geht nur mit einem Knoten im Bauch. Wir denken an die betroffenen Familien. Ich habe Angst und denke darüber nach, was ich tun soll, wenn meine Kinder in ein paar Jahren Teenager sind und selbst ins neue Jahr feiern wollen. Wie kann so etwas ausgerechnet in der Schweiz passieren? Von jetzt an wird man in Bars und mit den Vorschriften sehr viel vorsichtiger sein mit den Notausgängen. Es ist ein Weckruf. Die Tragödie vom Neujahrstag wird Crans-Montana für immer verändern.
Stefanie Dort in Crans-Montana. Du bist seit gestern dort. Was kannst du uns über die Stimmung sagen?
Ja, die Betroffenheit, die Bestürzung auf allen Seiten ist nach wie vor wahnsinnig groß. Das Kerzen- und Blumenmeer hinter mir hier ganz unmittelbar in der Nähe der Bar ist den ganzen Tag minütlich angewachsen. Weinende Leute standen hier zusammen, haben sich versucht zu trösten. Und ich habe da auch mit einer Überlebenden gesprochen, die mir auch geschildert hat, wie sie dem Feuer knapp entfliehen konnte und sich jetzt große Vorwürfe macht, dass sie ihren Freundinnen nicht helfen konnte. Zwei von ihren Freundinnen sind gestorben. Also das ist jetzt auch Teil dieser Tragödie, dass die Überlebenden mit dieser Schuld kämpfen, da rausgekommen zu sein. Insgesamt mischt sich jetzt in diese Trauer aber auch eine gewisse Wut und doch viele Fragen, warum das Ganze passieren konnte, warum ein so schneller Vollbrand sich entwickeln konnte. Es hat auch einen Akustikschaum an der Decke gegeben, der sehr, sehr schnell Feuer gefangen hat und da eine große Rolle gespielt hat. Warum gab es keine besseren Fluchtwege? All solche Fragen, die die Ermittlungen jetzt klären sollen und die Menschen hier sehr umtreiben.
Und Stefanie, was weißt du darüber, wie es den Verletzten inzwischen geht?
Ja, wir wissen, dass der Großteil der insgesamt 119 Verletzten in einem sehr schlechten Zustand sich befinden, in einem kritischen Zustand jetzt versucht werden zu behandeln. Rund die Hälfte dieser kritischen Patienten werden jetzt auch ausgeflogen oder sind schon dabei, ausgeflogen zu werden. Einige wurden schon nach Deutschland gebracht, in andere europäische Nachbarländer hier, um ihnen bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Sie werden in Spezialkliniken behandelt. Die ersten 48 Stunden sollen hier entscheidend sein. Und hier wird eben jetzt gerade versucht, wirklich ja, minütlich Leben zu retten.
Danke für diese Schilderungen aus Cormontana, Stefanie Dott. Erst vor knapp einem Monat haben viele Menschen in Damaskus erneut gefeiert, ein Jahr nach dem Sturz von Diktator Bashar al-Assad. Der hatte Syrien am 8. Dezember 2024 ja fluchtartig verlassen. Schon kurz danach wurden in Deutschland erste Stimmen laut. In das neu aufzubauende Syrien sollten nun viele der Menschen zurückkehren, die einst vor dem Bürgerkrieg zu uns geflüchtet waren. Das fordert die CSU nun erneut im Entwurfstext für die traditionelle Neujahrsklausur der CSU-Landesgruppe in Seon nächste Woche. Melanie Marx.
Er will in der Migrationspolitik weitergehen, CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann. Die Bundesregierung habe die Migrationswende eingeleitet, sagt er, aber das Thema müsse zu Ende gedacht werden. Dafür sieht ein neues Positionspapier der CSU-Landesgruppe etwa vor, einen großen Teil der Syrer schnellstmöglich zurückzuführen.
Der Bürgerkrieg ist zu Ende und wenn dann dieses Bleiberecht auf Zeit entfällt, dann geht es darum, wieder in die Heimat zurückzukehren.
Aktuell leben laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge etwa 940.000 Syrerinnen und Syrer in Deutschland. Viele von ihnen mit subsidiärem Schutz. Das heißt, dass ihnen in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Sollte ihr Schutzstatus widerrufen werden, müsste jede Rückführung individuell geprüft werden. Eine logistische Herausforderung.
Dazu muss nicht nur die Sicherheit vor Verfolgung garantiert sein, sondern auch humanitäre Minimalstandards gesichert sein. Und Bundesaußenminister Wadefuhl hat gesagt, dass diese Voraussetzungen noch nicht gegeben sind.
Rückblick: Oktober vergangenen Jahres. Bundesaußenminister Wadefuhl reist nach Syrien, das erste Mal seit das Assad-Regime gestürzt wurde. Er besucht einen zerstörten Vorort von Damaskus. Danach bezweifelt er, dass in großer Zahl abgeschoben werden kann.
Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.
Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart sagt, nicht überall sehe es so aus wie in dem Vorort von Damaskus. Doch bei der Diskussion um Rückführungen will er differenzieren.
In dem Augenblick, wo man hier integriert ist, stellt sich natürlich die Frage einer zwangsweisen Ausweisung nicht. Wenn man allerdings Gesetze bricht oder wenn man dauerhaft den Steuerzahler auf der Tasche liegt, dann stellt sich schon die Frage, ob man nicht tatsächlich nach Syrien ausreisen muss.
Pauschale Urteile lehnt auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Eichwede ab. Sie ist grundsätzlich zurückhaltend, die Migrationspolitik weiter zu verschärfen.
Zunächst müssen wir ja mal drauf gucken, was diese Bundesregierung schon geschafft hat. Und das ist in der Asyl- und Flüchtlingspolitik viel, um eben mehr Ordnung herzustellen.
Kommende Woche will die CSU-Landesgruppe auf ihrer Klausur in Seon weiter über die Forderung beraten. Ob sie die anschließend in der Koalition auch durchsetzen kann, ist offen.
Es ist der Alltag im Iran, der zum großen Problem werden könnte für die Staatsführung in Teheran. Denn die meisten Menschen können die hohen Preise für Lebensmittel kaum noch zahlen. Sie spüren schon lange die Folgen der wirtschaftlichen Misere im Land. Und jetzt hat der dramatische Wertverlust der Landeswährung Rial zu einer neuen Welle von Protesten geführt. Und die Machthaber der Islamischen Republik, die reagieren offenbar, wie sie immer reagieren, mit äußerster Härte. Nun hat US-Präsident Trump den Demonstranten seine Unterstützung zugesagt und der iranischen Führung gedroht. Über die aktuellen Entwicklungen Gabriele Dunkel.
Dieser Mann versucht mit Kalligrafie, selbstgeschriebenen Gedichten, etwas Geld zu verdienen. Sie mit Musik. Heute Vormittag in Teheran, Sinnbild für die schlechte wirtschaftliche Lage des Landes. Hohe Inflation und Währungsverfall, für viele ist das Geld knapp. Mein Mann ist eigentlich Rentner, arbeitet aber wieder und macht Doppelschichten. Ich selbst bin Lehrerin. Vormittags bin ich in der Schule und nachmittags muss ich privat unterrichten. Die Tische sind leer, die Kühlschränke sind leer. Wenn ich meinen Kühlschrank öffne, sind da nur etwas Tomatenmark und Käse, nicht einmal Eier. Es ist sehr hart geworden. Die Unzufriedenheit ist groß. Jetzt schlägt sie bei vielen in Wut um. Der Absturz der iranischen Landeswährung Rial gegenüber dem Dollar war der Auslöser für die ersten Streikaktionen am vergangenen Sonntag. Händler schlossen ihre Läden, gingen auf die Straße. Rasch weiteten sich die Proteste auf weitere Teile des Landes aus. Diese Handyvideos zeigen ein brennendes Auto vor einer Polizeiwache und Demonstranten, die Steine werfen. Das Regime reagiert mit Härte. Mindestens 7 Menschen sollen seit Sonntag getötet worden sein. Das nimmt US-Präsident Trump zum Anlass, mit einem Eingreifen der USA zu drohen. Wenn der Iran auf friedliche Demonstranten schieße und sie gewaltsam töte, würden die Vereinigten Staaten ihnen helfen, schreibt er in seinem Online-Dienst. Die USA seien bereit. Der Generalsekretär des iranischen Nationalen Sicherheitsrates Larijani warnt Trump daraufhin, ein Einmischen der USA würde die gesamte Region destabilisieren. Trump solle auf seine Soldaten Acht geben. Gestern signalisiert Irans Präsident Pezeshkian Verständnis für die Proteste. Wir sind es, die dienen müssen, und die Menschen müssen mit uns zufrieden sein. Wir sind es, die unsere Ressourcen richtig verwalten müssen, die einen Weg finden und das Problem lösen müssen. Als eine Maßnahme hat Pezeshkian bereits den Zentralbankchef entlassen und Reformen angekündigt. Doch das ist vielen Iranern offenbar nicht genug. Es reicht. 50 Jahre lang habt ihr vom Iran genommen und profitiert. Ihr habt das Land ausgeplündert. Es reicht. Auch wenn der Auslöser für die Proteste die desaströse wirtschaftliche Lage ist, sind sie untrennbar mit der restriktiven Politik des Regimes verbunden. So sind immer auch Rufe, etwa nach einem Führungswechsel zu hören. Über die sozialen Medien wurde zu weiteren Protesten auch in Teheran aufgerufen.
Der Tag der Freilassung aus der Gefangenschaft der Hamas. Für diesen Israeli bedeutete er das Ende von Hunger, Folter und Erniedrigung. Doch wirklich befreit hat dieser Tag ihn nicht. Denn bis heute leidet Guy Dalal unter dem, was er erleben musste. Am 7. Oktober 2023 hatten Hamas-Terroristen ihn vom Nova Festival in Israel in den Gazastreifen verschleppt. Mehr als 2 Jahre lang wurde er dort gefangen gehalten. Über die traumatischen Erinnerungen und den langen Weg zurück in die Freiheit hat er mit unserem Reporter Jörg Poppendiek in Israel gesprochen.
Wann immer es geht, ist Guy Dalal am Handy. Der Kontakt zu Freunden und zur Familie ist für ihn das Wichtigste. Nach mehr als 2 Jahren in den Händen der Terrororganisation Hamas. Ich wache auf und meine Familie ist da. Ich kann sie umarmen und küssen. Es fühlt sich immer noch verrückt an, dass ich wieder zurück in Israel bin. Ich kann auch essen und auf Toilette gehen, wann ich will, und mein Telefon nutzen. Seit seiner Freilassung Mitte Oktober sucht er ständig Ablenkung. Ob im Urlaub mit der Familie, bei Auftritten im Ausland oder Reden. Er vermeidet Stille, denn dann kommen die Erinnerungen zurück. Ich wache jede Nacht auf, weil ich viele Albträume habe. 2 bis 3 Mal pro Nacht. Auch wenn ich mich nicht immer genau an den Inhalt der Träume erinnern kann. Und dann sind da die Gefühle, wenn meine Familie oder meine Freunde nicht bei mir sind. Dann bin ich ohne Hoffnung. Von den 738 Tagen Geiselhaft hat Guy Dalal mehr als 1 Jahr lang in einem engen Tunnel verbracht, oft in völliger Dunkelheit. Alle 24 Stunden gab es sein kleines Stück Fladenbrot. Manchmal waren wir selbst zu schwach für ein Gespräch. Dann habe ich nachgedacht über alles und nichts, über mein Leben, meine Vergangenheit. Es gibt, glaube ich, keine Situation in meinem Leben, über die ich nicht mindestens einmal nachgedacht habe in diesen 2 Jahren. Die Hamas filmte ihre Opfer auch, um sie zu demütigen. Dalal ist einer der wenigen, die offen über das sprechen, was sie in Geiselhaft erlebt haben. Er wurde unter anderem von einem Aufseher sexuell missbraucht. Ich wollte einfach nur, dass es aufhört. Ich hatte solche Angst und war in einer Schockstarre. Als er fertig war, hat er mich verprügelt und mir gedroht. Sollte ich je darüber sprechen, würde er mich töten.
And he told me again, if you would tell anyone about it, I would kill you.
Zu Hause, aber noch immer nicht richtig frei. Es sind Erinnerungen wie diese, die Guy Dalal immer wieder einholen.
I will never be able or want to forgive them.
Ich werde diesen Menschen nie vergeben können. Ich will es auch nicht. Sie sind verantwortlich für den brutalen Tod von so vielen Menschen. Zwei davon gehören zu meinen besten Freunden. Auch wie sie uns behandelt haben in den 2 Jahren. Das war nicht menschlich. Natürlich kann ich das nicht vergeben.
He's not human, so of course no.
Guy Dalal kämpft sich zurück ins Leben. Seine Mutter und der Rest der Familie helfen ihm dabei.
Und ein ausführliches Gespräch mit Guy Dalal sehen Sie auf unserem Tagesschau-Kanal auf YouTube. Und jetzt haben wir weitere Nachrichten mit dir, Romy.
Ukrainische Behörden haben die Evakuierung von tausenden Kindern aus umkämpften Gebieten im Osten angeordnet. Man habe beschlossen, 3000 Kinder und ihre Eltern aus Saporischschja und Dnipropetrovsk in Sicherheit zu bringen, schrieb der Minister für Wiederaufbau auf Telegram. In beiden Regionen sind die russischen Streitkräfte zuletzt vorgerückt. In der Großstadt Kharkiv wurden unterdessen bei einem russischen Angriff mindestens 19 Menschen verletzt. Laut Rettungsdiensten wurden ein Wohnhaus und ein Büro- und Geschäftsgebäude von Raketen getroffen. Dieser Kältebus der Berliner Stadtmission wurde gestern in Brand gesetzt. Es war bereits der 2. Anschlag auf die Berliner Kältebusse innerhalb weniger Tage. Die Polizei konnte nun einen Verdächtigen festnehmen. Sicherheitsdienstmitarbeiter hatten den Mann auf frischer Tat ertappt und ihn festgehalten. Gegen den 43-jährigen selbst obdachlosen Verdächtigen wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Bis ins hohe Alter stand Walter Schultheiß auf der Bühne. Wie erst heute bekannt wurde, ist der Schauspieler bereits am 22. Dezember gestorben. Er wurde 101 Jahre alt. Ob Kommissar, Winzer oder der grantige Vermieter von Tatortermittler Bienzle, Schultheiß spielte viele Rollen. Der Durchbruch gelang ihm mit Mundartlegende Werner Veit in Die Straßenkehrer.
An einer weißen Weihnacht sind wir in den meisten Teilen Deutschlands vorbeigeschlittert. Aber jetzt zum Jahresanfang sind die weißen Flocken plötzlich da. Auch im Flachland ist seit vergangener Nacht viel Schnee gefallen. Damit verbunden allerdings auch etliche Probleme auf den Straßen, viele Unfälle und Sperrungen. So wie hier im Hamburger Hafen, wo die Kühlbrandbrücke für Lastwagen gesperrt wurde. Freuen konnten sich dagegen diejenigen, die zum Ski- oder Schlittenfahren unterwegs waren. Ja, wie lange der Schnee noch bleibt und was uns sonst noch beim Wetter erwartet, das fragen wir jetzt direkt. Pila, wie geht's weiter?
Ja, in den nächsten Stunden fällt immer noch etwas Schnee. Zum Wochenbeginn wird es dann noch zusätzlich ein einiges Stück kälter. Wir schauen mal auf die Wetterlage. Und da sehen wir schon auf unserem Niederschlagsvorschaufilm, mit Tiefdruckeinfluss kommt aus Nordwesten immer wieder ein neuer Schneefall zu uns herein. Das sind diese ganzen rosa Flecken. Und erst Anfang nächster Woche hört das dann so langsam auf. Da gelangen wir so langsam von Süden her unter Zwischenhocheinfluss. Und dann wird es eben vor allem in den Nächten ordentlich kalt. Aber was wir hier auch sehen, ist sehr viel Regen, so vor allem rund um die Adria. Bis Montag kommen da stellenweise bis zu 300 Liter auf den Quadratmeter runter. Und auch in Italien wird es sehr nass. Jetzt aber zurück zu unseren Niederschlägen. Es breiten sich gerade noch Schneefälle weiter zum Alpenrand aus. Ansonsten ist es vielerorts erst einmal trocken, bevor dann zum Morgen hin direkt neue Schneefälle von Nordwesten herkommen. Teilweise auch von Blitz und Donner begleitet. Da kann es dann eben auch mal rutschig werden, wenn viel Schnee in kurzer Zeit fällt. Am freundlichsten bleibt es nur von Oberschwaben bis Niederbayern. Da scheint auch längere Zeit mal die Sonne. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf 1 Grad in Helgoland, ansonsten minus 10 Grad schon am Alpenrand, wenn es längere Zeit aufklaren kann. Morgen tagsüber bekommen wir dann so Temperaturen so rund um den Gefrierpunkt. 4 Grad bleibt es dann auf den Inseln in der Nordsee und damit ist es dort auch noch am wärmsten. Und in den nächsten Tagen wird es dann aber nur noch kälter werden. In der Nordhälfte immer noch mit vielen Wolken. Einzelne Schneeschauer sind noch dabei. In der Mitte und im Süden gibt es dann doch deutlich mehr Sonnenschein. Aber das bedeutet auch, es werden klare Nächte. Und damit geht es wirklich weiter unten mit den Temperaturen.
Dankeschön, Pila. Ja, und das war's schon von uns, von den Tagesthemen am Freitagabend. Im Ersten geht's jetzt weiter mit preisgekröntem Kino aus Frankreich.
Und zwar mit Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller in der Hauptrolle.
Ja, und morgen begrüßt Sie Ingo Zamperoni hier dann zu neuen Tagesthemen.
Wir sagen Tschüss.
Tja, und wünschen Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.